weiter hinten, weiter vorne, ihr dürft es euch aussuchen. Und wir machen hier weiter mit Martin. Vielen Dank.
Vorne gibt es auch mit Ventilator. Also wenn ihr, wenn euch zu warm ist in den mittleren Reihen, kommt einfach in die erste Reihe. Hier ist es sehr angenehm. Ja, ich bin begeistert, so viele hier zu sehen. Von daher erstmal einen herzlichen Glückwunsch zu eurer neuen Gebäude. Ich habe gestern eine Führung bekommen und denke mir, wow, schade, dass ich nicht erst in 2 Jahren eingeladen worden bin. Von daher freue ich mich über das, was Gott euch damit schenkt, aber auch über den Mut, euch zu vergrößern, zu erweitern und damit auch zum Ausdruck zu bringen, dass die Gemeinde noch eine großartige Zukunft vor sich hat. Ja, und da freue ich mich drüber. Wir werden für die einen, die gestern dabei waren, wird es jetzt eine Ergänzung oder eine Fortführung sein von dem, was wir gestern gemacht haben. Und für die anderen wird es vielleicht etwas Neues sein. Ich bin mir bewusst, dass ich euch heute herausfordern werde. Also, es wird keine Predigt sein, wo du hier sitzen kannst und sagen kannst, ach Herr, danke. Ja, wo ich deine Seele streichel und dir sage, wow, du bist wirklich ein Mensch, der viel beschäftigt ist. Ein Mensch, der große Herausforderungen hat. Und ich sage dir zu, Gott ist mit dir. Ja, darum fürchte dich nicht. Das ist nicht das Anliegen meiner Predigt, sondern ich möchte dich herausfordern. Und weil mir das persönlich so wichtig ist und du wirst gleich merken, worum es geht. Fangen wir so an. Alt werden wir ja ganz automatisch. Ja, da kann man nichts dran ändern. Das passiert von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr. Aber reif werden wir nicht automatisch. Ja, also alt, körperlich alt geht automatisch. Aber dass wir eine reife Persönlichkeit werden, das geschieht nicht automatisch. Ja, älter wird man Tag für Tag, habe ich schon gesagt. Die Schönheit verblasst auch ab einem gewissen Alter, dann kann man nichts machen, trotz Anti-Age-Produkten. Dann kann man nur hoffen, wenn der Lack abblättert, dass die Grundierung noch einigermaßen stabil ist. Da lässt sich auch nichts dran ändern. Da kannst du nur hoffen, dass du gute Gene hast und dass das erst sehr spät einsetzt. Aber wo du was dran ändern kannst, ist an dem Reifungsprozess deines Charakters. Und ich denke, jeder von euch hat ja Leute vor Augen, die älter geworden sind und die alt geworden sind und wo man dann merkt, wow, da kommen dann entweder die guten Seiten, also die reifen Seiten stärker zum Ausdruck oder die unreifen Seiten stärker zum Ausdruck. Ja, manche Menschen werden ja im Alter immer schwieriger. Immer unzufriedener und immer verbitterter. Und jeder von euch, ich unterstelle euch das mal, geht es so wie mir, verbitterte Menschen zu besuchen, da brauche ich schon eine unglaubliche Menge an Gebet und an Liebe, die Gott mir schenkt. Und ich hoffe immer, dass ich nach 10 Minuten wieder gehen kann. Ja, weil dann reicht es mir auch, ihre Litanei anzuhören und dass die Welt ungerecht ist, dass alles den Bach runtergeht und so weiter. Wo ich aber gerne hingehe, ist zu alten Leuten, wo man den Eindruck hat, wow, ja, die sind reif. Da strahlt eine Dankbarkeit raus. Ja, die interessieren sich auch für mein Leben, für das, was mir wichtig ist. Sie strahlen eine Hoffnung und eine Zuversicht aus. Und das finde ich immer Besuchszeiten, die ich richtig feiere. Ja, da kann ich auch lange sein und diese Leute auch lange besuchen. Die Frage ist also, wie geht's dir? Ja, was möchtest du? Möchtest du einer dieser älteren Herrschaften werden, die unreif sind, die eigentlich noch kindisch sind? Oder möchtest du einer der älteren Herrschaften werden, die eine starke Liebe, wo das ausstrahlen, wo ich sag mal, das Wesen Jesu in ihrem Herzen so stark drin ist, dass man sich einfach angezogen fühlt. Und diese Frage, der möchte ich heute nachgehen. Wir lesen im Hebräerbrief, da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt wieder Milch nötig, statt feste Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach dem Wort Gottes richtig wäre. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Ja, es ist ja kein wirklich gutes Zeugnis, was hier den Christen damals ausgestellt wurde, die schon jahrelang mit Gott unterwegs waren, vermutlich waren das Judenchristen, dass ihnen gesagt wird, eigentlich müsstet ihr schon viel weiter sein. Ja, ihr habt schon so viel über Gott gelernt und ihr habt schon so viel, ich sag mal, über Jesus gelernt. Eigentlich müsstet ihr viel weiter sein, aber ihr habt die grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums zwar vom Kopf her verstanden, aber sie sind nicht in euer Herz gerutscht. Ja, oder es kann sein, dass du sagst, boah, ich bin jetzt 40 Jahre hier in der Gemeinde und du feststellen musst, eigentlich bin ich noch ein geistliches Kind. Ja, und das finde ich ist immer tragisch, wenn man so lange in einer Gemeinde ist und dann sagen muss, man ist eigentlich noch im Stadium des geistlichen Kindes. Man betet zwar, aber nur mehr in Notlagen. Ja, es gibt ja dieses Sprichwort, Not lehrt uns beten. Und wenn ich in Not bin, bete ich. Sonst bete ich irgendwie nicht, habe ich keine Zeit für, komme ich irgendwie nicht zu. Ist mir auch nicht so wichtig. Ja, das sind für mich immer so Ausdrücke, dass man noch im Reifestadium eines geistlichen Kindes ist. Und Reifung geschieht ja nicht über Nacht. Das wäre ja schön, ne? Also wenn es irgendwo so eine Reifepille gäbe, die wir schlucken können und dann so, ich sage jetzt mal, innerhalb von einer Nacht morgens aufwachen und sagen, wow, ja, jetzt bin ich nicht mehr jähzornig. Jetzt rege ich mich nicht mehr auf über meine Kinder oder über meine Mitgeschwister oder über meinen Chef. Jetzt bin ich der Demütigste, der Sanftmütigste, der Barmherzigste und der liebevollste Mensch. Das wäre super, oder? Ja. Oder wir sagen hier, nach dem Gottesdienst, kommt nach vorne, wir beten dafür und dann kriegst du das Gebet. Heute sind ja Krauses dran, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, die beten für dich und du gehst hier raus und denkst, wow. Ja, wie bei Asterix und Obelix immer mit dem Zaubertrank. Ja, einmal geschluckt und für immer übernatürlich. Leider geschieht Reifung so nicht, sondern Reifung sind immer Prozesse. Und Prozesse sind oft nicht so angenehm. Ja, das feiert keiner. Wow, ich bin krank. Ja, Halleluja, ich habe jetzt mal 3 Wochen Zeit, im Krankenhaus zu verbringen und mal richtig runterzukommen und meine Schmerzen zu genießen und die Hoffnungslosigkeit, dass ich vielleicht nie wieder gesund werde, das feiere ich mal. Macht ja keiner, wäre ja auch irgendwie ein bisschen komisch. Deswegen sind Reifungsprozesse immer unangenehm und verlaufen oft in Stadien auch. Aber sie sind wichtig. Und das Entscheidende dabei ist immer, was ziehen wir aus diesen Prozessen, in die wir oft ohne Vorbereitung hineinrutschen? Krankheiten kündigen sich ja nicht an. Also keiner von euch weiß, was er im Herbst für Krankheiten kriegt, sondern man kriegt sie einfach und dann muss man lernen, damit umzugehen. Und mein Ziel für heute Morgen ist, dir einfach zu helfen, zu sagen, wow, die Dinge, die in deinem Leben hineinkommen, ob verschuldet oder unverschuldet, diese Dinge sind dazu da, dass du in diesen Reifungsprozessen reifer wirst. Ja, mehr ein Mensch wird, wo der Charakter Jesu in sein Herz einzieht und ihn verändert. Es gibt ein Modell, was ich sehr hilfreich finde. Das ist dieses Modell, was den Jüngerschaftsprozess, also wir haben ja gestern gesagt, einer der wesentlichen Ziele in Jüngerschaft ist, werden wie Jesus. Also, dass ich meinen Charakter von Jesus verändern lasse. Dass ich liebevoll werde, wie Jesus liebevoll war. Dass ich barmherzig werde, wie Jesus barmherzig war. Und so weiter und so fort. Und dort gibt es eben 6 Phasen der Jüngerschaft, die ich heute Morgen meiner Predigt zugrunde lege. Die reife Phase 1 ist die Phase, dass Leute erkennen, es gibt einen Gott. Ja, sie sind noch in der Phase des geistlichen Kindes, aber sie erkennen auf einmal, es gibt einen Gott, es gibt ein höheres Wesen. Und ich finde es unglaublich spannend, jetzt von zu hören, auch von Jugendlichen, die einfach geträumt haben und im Traum erlebt haben, dass es einen Gott gibt, dass Gott sich vorgestellt hat. Nicht manchmal oft als helles Licht oder so. Muslime erleben das sehr viel, aber auch andere Jugendliche. Und die erzählen dann, okay, aufgrund dieses Traums oder vielleicht haben sie auch erlebt, dass einer aus ihrer Klasse oder ihr Arbeitskollege oder sonst aus ihrem Umfeld immer wieder von diesem Jesus erzählt. Und daraus kommt auf einmal die innere Erkenntnis, es muss mehr geben als das, was ich bisher immer gedacht habe. Und deswegen fangen sie an, ja, zu ahnen, es gibt einen Gott. Jemand schreibt, wenn ich auf dem Berg stehe und die anderen Berge scharf gezeichnet, schneebedeckt sehe, die violetten Farbtöne des Tals unter mir, der azurblaue Himmel über mir, spüre ich Gottes Realität so stark, wie ich sie bisher nicht gespürt habe. Also Gott offenbart sich ihnen auch in der Schöpfung. Und darum geht es in der ersten Phase, dass sie erkennen, es gibt einen Gott. Und dann ist Gemeinde ganz wichtig, dann sind Gottesdienste ganz wichtig, weil hier lernst du Gott kennen. Ja, hier lernt man ganz viel, wer dieser Gott ist, an den wir glauben und der sich in der Bibel vorgestellt hat. Dann kommt meistens die zweite Phase, dass Leute sagen, ich möchte diesen Glauben kennenlernen. Ich möchte kennenlernen, was ein Leben mit Gott bedeutet. Und sie haben, was weiß ich, viele Gemeinden bieten ja Alpha-Kurse an oder also solche systematischen Kurse, wo man mehr über Gott kennenlernen kann. Man tauscht aus, man lernt andere Christen kennen und so weiter. Und es geht immer um die Frage, wer ist Gott und was kann ich über ihn kennenlernen? Und man ist aber immer noch in der Phase des geistlichen Kindes. Ja, man ist sozusagen in der Kennenlernphase, wo es darum geht, diesen Gott, diesen Glauben, diesen Jesus Christus, das Evangelium, all das kennenzulernen und zu verstehen. Und dann fängt man vielleicht auch schon an, Dinge anzuwenden, ja, sein Leben ein Stück zu verändern und dass der Glaube eine stärkere Rolle spielt. Aber in der Phase geht es immer noch darum, dass ich von anderen lerne, wie der Glaube ist und dass ich dann Stück für Stück anfange, den Glauben auch selber zu praktizieren. Dann gibt es die dritte Phase, das ist so die Phase aktiv im Glauben, arbeiten für Gott. Das ist oftmals immer noch, oh, das wäre schön, ja. Habe ich den kaputt gemacht jetzt? Oder? Hier sind so große Löcher drin. Genau, aktiv im Glauben und arbeiten für Gott. Hier an der Stelle kommt dann, wenn der Glaube da ist, wenn man auch in der Gemeinde das miterlebt, sagt auch, ich will aktiv werden für Gott. Ich möchte dem Gott etwas zurückgeben. Und man fängt an, aktiv im Dienst sich einzubringen. Man übernimmt gewisse Aufgaben in der Gemeinde oder im Reich Gottes außerhalb von Gemeinden. Man fängt an, eine gewisse Leidenschaft auch für Mitarbeit zu machen. Man erlebt, wow, das bringt mir ja was, mitzuarbeiten, weil ich kriege ein Feedback. Ja, ich werde von anderen, unterstützt. Ich werde andere nehmen wahr und ich kriege Lob und Anerkennung in meiner Mitarbeit. Und manche sagen, dass das für sie die erfüllendste Zeit ist, weil diese Mitarbeit, weil das Feedback, was ich bekomme durch die Mitarbeit, was mit meinem Herzen macht. Aber es ist immer noch auf der Ebene eines geistlichen Kindes. Und das ist ja oft so, dass Leute ein Stück abhängig sind vom Feedback. Ja, ich weiß noch, als ich angefangen habe als Jumi und dann meine ersten Predigten gehalten habe, wenn Leute nach der Predigt gesagt haben, boah Martin, das hat mir richtig was gebracht, ja, dann bin ich schwebend aus dem Raum rausgegangen. Und wenn mich einer kritisiert hat, habe ich Gott gesagt, Herr, das war ein Griff in Klo, dass du mich eingesetzt hast als Prediger. Ich kann das nicht, ich will das nicht, ich bin nichts und überhaupt. Ja, hol mich heim. Also, versteht ihr das? Man ist dann so, also entweder ist es himmelhochjauchzend, weil ich das Gefühl habe, ich bin der Star der Manege, oder wenn es Kritik und Feedback, oder wenn keiner was gesagt hat und alle nur komisch geguckt haben, dann fängt man ja an zu interpretieren und fängt an, so sich selber in Frage zu stellen und denkt, wow, scheinbar war das nichts. Ja, und so weiter. Aber das ist immer noch, da bin ich immer noch auf der Ebene des geistlichen Kindes, weil ich bin vom Feedback abhängig. Und dann war eine Predigt schlecht, dann habe ich gedacht, boah, das muss ich jetzt wieder aufholen. Und dann habe ich versucht, wieder alles reinzulegen. Dann ging es wieder einigermaßen, dann fühlte ich mich wieder gut. Also ihr kennt, vielleicht, weiß nicht, vielleicht bin ich nur so, aber vielleicht kennt ihr das auch. Ja, dass man an der Stelle schon merkt, das Selbstbewusstsein wird entweder gestärkt durch Mitarbeit oder es wird geschwächt, weil die Mitarbeit nicht ankommt. Und in dieser Phase bleiben aber viele stecken. Und das ist das Dramatische. Weil es gibt jetzt Dinge, die in unserem Leben passieren. Und das ist die vierte Phase. Das ist die sogenannte Wand. Oder wie es ein Mönch mal formuliert hat, die dunkle Nacht der Seele. Bis hierhin ist mein Glaube immer relativ geradlinig verlaufen. Ja, natürlich, ich hatte so ein paar Abstürze emotionaler Art, aber es gab nie irgendwelche grundlegenden Zweifel, es gab nie irgendwas, was mich und meinen Glauben grundlegend hinterfragt hat. Aber dann kommt irgendwann eine Phase, wo du auf einmal merkst, boah, ja, ich bete und Gott antwortet nicht mehr. Ja, vorher habe ich gebetet, Herr, ich brauche Mitarbeiter und zack, hatte ich 5 Mitarbeiter. Ja, ich habe gebetet, Herr, wir brauchen Geld, zack, hat irgendeiner mir was gespendet. Oder. Und auf einmal bete ich und nichts passiert. Ja, auf einmal, bei mir war es dann oft so, dass Krankheiten in mein Leben reinkamen. Also ich hatte so unspezifische Somatisierungsstörungen, heißt das. Das heißt, ich konnte nicht mehr stehen und das war natürlich ein bisschen unangenehm. Ja, beim Einkaufen habe ich mich immer so halb über den Wagen gehangen und habe immer geguckt, dass möglichst keiner an der Kasse vor mir war. Und auf der Kanzel habe ich mich immer auf den Barhocker gesetzt. Ich bin ja groß genug, von daher war ich da immer noch größer als der Rest. Aber es war irgendwie unangenehm und es war ein blödes Gefühl zu wissen, schaffe ich das jetzt oder schaffe ich das nicht mehr? Es gab keine medizinischen Ursachen dafür, aber das hat mich 7 Jahre lang gefangen gehalten. Und viele legen dann, wenn solche Dinge in ihr Leben rein passieren, ja, das sind ja immer so Dinge, die auf der einen Seite Pleite, Pech und Pannen sind, aber auf der anderen Seite auch manchmal wirklich existenziell sind. Ja, man verliert seinen Job, vielleicht sterben Leute aus dem Umfeld oder. Und man fragt sich automatisch die Frage, warum lässt Gott das jetzt in meinem Leben zu? Ja, das ist ja die klassische Frage. Und viele sagen, mit diesem Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Ja, ich habe an einen Gott geglaubt, der sozusagen für meinen Schutz verantwortlich ist, der dafür verantwortlich ist, dass es mir gut geht, ja, der dafür verantwortlich ist, dass ich Frieden und Freude erlebe, ja, dass ich materiell gesegnet sei, ja, dass meine Kinder gesegnet sind, ja, dass meine Frau im Alter immer schöner wird und. Aber ich habe keinen Gott gebucht, der zulässt, dass ich nicht mehr stehen kann. Ja, diesen Gott habe ich nicht gedacht. Und da fängst du an zu zweifeln und zu fragen. Und das Dumme ist, viele ziehen sich in dieser Phase zurück. Und das ist genau das Tödliche. Was ich eigentlich brauche, sind Geschwister, die ein, zwei Schritte weiter sind. Ja, und die mir sagen können, ja, das ist hart. Aber das ist nicht das Ende deines Lebens und es ist nicht das Ende deines Glaubens, sondern du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Und ich habe mich dann entschieden zu sagen, okay, ich stelle nicht mehr die Frage, warum lässt Gott das in meinem Leben zu, sondern die Frage, wozu lässt Gott das in meinem Leben zu? Die Frage ist, was möchtest du mir beibringen? Was soll ich lernen, was ich bisher nicht gelernt habe? Ja, ich habe in dieser Phase immer gedacht, boah Gott, ich bin der beste Mitarbeiter, den du hast im Reich Gottes. Ja, ohne mich würde es im Reich Gottes wirklich weiter bergab gehen. Ja, und jetzt machst du sowas Blödes, ja, was mich in meiner Mitarbeit enorm eingrenzt und begrenzt, was mir Kräfte raubt. Ja, was soll das? Und dann die Frage, wozu ist das da? Und dann brauchst du Menschen, die dir helfen, auf diese Frage, wozu ist das da, eine Antwort zu finden. Und für mich war klar, dass Gott mir sagen will, Martin, du bist noch nicht fertig. Ja, mit deinem Charakter, da gibt es noch ein paar Baustellen. Und du wirst das auf dem normalen Weg nicht lernen. C.S. Lewis hat gesagt, die Vorstellung, Schmerz sei rein böse, ist irreführend. Ja, das haben wir ja so. Also Schmerzen sind immer schlecht. Ja, Schmerzen sind immer zu vermeiden. Und wir tun alles, um Schmerzen zu vermeiden. War vorgestern beim Zahnarzt, ich weiß, wovon ich rede. Das war nicht schön. Schmerz ist oft aber er sagt dann weiter, Schmerz ist oft die einzige Möglichkeit, unseren Blick von uns weg auf Gott zu lenken. Und zu sagen, Gott, ich bin wirklich am Ende. Bisher konnte ich mich auf meinen Körper verlassen. Ja, und ich wusste, ich krieg das hin. Ja, und jetzt stehe ich da vorne und weiß nicht, ob ich umfalle oder nicht umfalle. Ja, Autofahren war schrecklich, weil ich immer Panikattacken und sowas bekommen habe. Und du fragst dich, wozu, Gott, wozu ist das in meinem Leben? Und ich habe dann verstanden, okay, gewisse Lektionen in meinem Leben lerne ich nicht auf der Schulbank. Lerne ich auch nicht im Gottesdienst, sondern gewisse Optionen lerne ich erst, wenn ich mit meinem Latein am Ende bin. Ja, wenn ich sage, Gott, ich habe Angst, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie ich das durchhalten soll. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe nur Angst und würde am liebsten wegrennen. Und dann zu sagen, okay, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, bekommt dann auf einmal eine völlig andere Dimension und eine völlig andere Tiefe. Versteht ihr das? Diese Lektion lernt ihr nicht im Gottesdienst, in der Theorie, sondern diese Lektionen lernen wir immer nur in der Praxis. Wenn wir sagen, okay Gott, ich glaube, du willst mir beibringen, was es heißt, dass ich meine eigene Kraft völlig beiseite lege und dass ich nicht mehr auf meine eigene Kraft bauen kann. und dass ich nicht mehr dazu beizutragen kann und dass ich jetzt voller Vertrauen nur noch sagen kann, Herr, wenn du mir nicht die Kraft gibst, bin ich wirklich am Ende. Ja, das sind dann so Gebete aus der Tiefe meiner Seele. Herr, ich kann nicht mehr, ich kann das wirklich nicht mehr. Wenn du das jetzt nicht gibst, dann geht das nicht. Das ist eine völlig andere Ebene. Die Bibelverse wusste ich alle vorher schon. Ja, es war kein neuer Bibelvers dabei. Aber in diesen Situationen, wo du am Ende bist, bekommt dieser Bibelvers eine völlig andere Dimension. Weil ich dann auf einmal existenziell danach schreien muss. Und ich möchte euch einfach mit hineinnehmen und würde sagen, diese Phase ist eine Phase, die du nicht nur einmal in deinem Leben machst, sondern diese Phase machst du mehrmals in deinem Leben durch. Und es geht immer um die Frage, wozu, Gott, ist das? Was ist dein Ziel? Was möchtest du gerne, dass ich lerne? Und wenn du in dieser Phase den Rückwärtsgang einlegst und sagst, mit dem Gott möchte ich nichts zu tun haben, wirst du entscheidende Reifungsprozesse nicht gehen. Ja, weil Flucht und Rückwärtsgänge, das ist immer typisch kindisches Verhalten. Ja, die anderen sind schuld. Ja, diese blöde Gemeinde, ja, die kümmern sich nicht um mich. Die sehen doch, dass es mir schlecht geht. Warum machen die nichts? Ja, oder die Mitarbeiter, warum loben die mich nicht mal? Also, das sind so typische Reaktionsmuster von Leuten, die den Rückwärtsgang einlegen. Man schiebt die Schuld immer auf andere. Hat Adam schon gemacht. Die Frau, die du mir gegeben hast, Herr. Ja, die hättest du ein bisschen, da ist ein Programmierungsfehler. Ja, wenn du die anders programmiert hättest, wäre das viel einfacher. Nee, Schmerz ist oft die einzige Möglichkeit, unseren Blick von uns weg auf Gott zu lenken. Und das ist dann erwachsenes Verhalten, zu sagen, Herr, ich bin verantwortlich für mein Leben. Und ich schiebe die Schuld nicht auf andere. Ich schiebe die Schuld nicht auf Umstände, sondern ich schaue auf dich und frage mich, was du mir damit sagen möchtest. Ich schaue auf dich und warte darauf, dass du Umstände veränderst. Nach dieser Wand kommt in der Regel immer diese Reise nach innen. Ja, diese Reise, wo ich sehr persönlich überlege, Herr, was möchtest du in meinem Leben verändern? Und für mich hat das damals bedeutet, meine eigene Kraft abzulegen. Und zu sagen, Herr, ich baue zu 100% auf deine Kraft. Ja, oder es hat für mich bedeutet, dass ich das Evangelium in der Tiefe nochmal neu verstanden habe. Ich habe damals einen Restore-Prozess mitgemacht, wo es darum geht, Sünde in einer Weise zu entdecken, die ich überhaupt nicht kannte. Bis dahin habe ich Sünde immer so als moralisches Fehlverhalten empfunden. Aber da auf einmal zu verstehen, dass Sünde auch bedeutet, dass ich Gott in meinem Leben überhaupt nicht das Sagen überlasse. Ja, dass ich mir von Gott eigentlich nichts sagen lasse. Dass ich Gott in die Rolle als des Schutzpatrons für mein Leben degradiert habe. Aber nicht jemand, der in mein Leben hinein Dinge legen kann, die mir nicht passen und wo ich sage, weil du Gott bist und weil du es gut meinst mit deinem Leben, du hast das Recht dazu, sowas in mein Leben hineinzulegen. Ja, das sind völlig andere Dinge. Und an der Stelle eine neue Weihung vorzuziehen, dass ich Gott in mein Leben hineinlasse und mein Leben zu Haut und Haare ihm zu übergeben und zu sagen, du hast das Recht, mit mir zu machen, was du willst. Und meine Aufgabe ist es, mich schweigend in seinen Willen zu legen. Das ist nicht einfach, aber es ist eine unglaublich schöne Erfahrung. Ja, ich habe angefangen in dieser Zeit zu sagen, Vorher habe ich immer versucht, Türen, die geschlossen waren, beruflicherweise mit den Füßen einzutreten. Zu sagen, ich will das aber. Ja? Und ich mache das jetzt. Und egal, welche Widerstände es gibt, ich mache das jetzt. Und in dieser Phase habe ich gelernt, nein, Herr, ich warte auf dich. Ich warte, dass du Türen öffnest. Und wenn ich das Gefühl habe, du hast Türen geschlossen, dann ist das zu meinem Besten. Ja. Und jetzt zu sagen, nein, ich darf warten, dass Gott Türen öffnet. Das hat bedeutet, dass ich meine Lieblingsfreizeit am Gardasee absetzen musste, weil sie doch nicht von Gott war. Weil sie doch irgendwie eine coole Idee war von mir selber, aber es war nicht Gottes Auftrag an mich. Und zu sagen, Gott, das ist in Ordnung. Ja, auch wenn ich damit weniger ins Paradies fahre, aber es ist in Ordnung, du darfst das. Versteht ihr den Unterschied? Also, ob du Türen mit Gewalt eintrittst, weil du sagst, das will ich, oder ob du sagst, nein, Herr, ich warte darauf, dass du Türen öffnest. Das ist eine innere, entspannte Haltung. Also ich habe einen inneren Frieden gefunden, zu warten darauf, dass Gott Türen öffnet, den ich vorher nicht kannte. Ja, und einen inneren Frieden gefunden, weil Gott Zeit hat, die ich mir vorher nie genommen habe. Also mir ist jetzt nochmal aufgefallen, als Jesus Himmelfahrt auch zu den Jüngern in den Himmel aufgefahren ist, hat er seinen Jüngern gesagt, wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist gekommen ist. Ich hätte aus meiner früheren Perspektive gedacht, okay Herr, eine halbe Stunde nachdem du in den Himmel gefahren bist, gibt's boom, ja, dann kommt der Heilige Geist und dann geben wir Gas. Was hat Gott gemacht? Ja, das ist dann ein Abend, es ist Abend geworden, es gab die ganze Nacht, es gab einen Tag, es ist nichts passiert. 7 Tage lang, es ist nichts passiert. Ich wäre wahnsinnig geworden, ehrlich. Ja, 7 Tage blöd rumsitzen und warten auf den Heiligen Geist, das ist nicht meine DNA. Aber Gott kann sich das leisten. Und kann seinen Jüngern sagen, wartet. Ja, einen Tag, eine Nacht, noch einen Tag, noch eine Nacht, noch einen Tag, noch eine Nacht. Und nach 7 Tagen haben sie es dann erlebt, Pfingsten. Gottes Zeitplan ist völlig anders als unser Zeitplan. Und das ist etwas, was ich lernen musste, auch in dieser Phase der Wand. Zu sagen, Herr, okay, warten fällt mir schwer, aber ich warte, dass du Türen öffnest. Und diese, ich sag mal, innere Veränderung in dieser Phase nach innen, ja, meine Prägungen abzulegen, mein weltliches Denken mehr und mehr zu entdecken und abzulegen, das ist das große Ziel, was Gott hat in dieser Phase mit dir. Und das ist ein unglaublicher Reifesprung. Ja, und ich wünsche mir sehr, dass keiner von euch diese Phase abkürzt, indem er den Rückwärtsgang einlegt, sondern dass er die Phase durchgeht und sagt, ja Herr, ich will das, ich will reifer werden. Weil dann kommt der Weg, die 5. ist die Reise wieder nach außen, weil wie ich das schon gesagt habe, jetzt ist meine Mitarbeit völlig anders. Ja, ich kann jetzt warten, bis ich den Eindruck habe, Gott, das ist das, was du mir aufträgst. Ich arbeite nicht weniger als früher, aber mit einer völlig anderen Haltung und mit einer völlig anderen Motivation. Wenn ihr nachher sagt, Martin, deine Predigt war wirklich nichts, dann denke ich mir, gut Gott, schade, ich überlege mal, was ich besser machen kann. Aber ich bin immer noch, das habe ich gestern gesagt, ich bin immer noch dein Meisterstück. Ja, du hast mich immer noch geschaffen für die guten Werke, die du vorbereitet hast. Und es ist egal, was andere sagen. Ich bin dein Meisterstück. Und ich fahre mit dem großen Halleluja nach Hause. Egal, was ihr sagt. Versteht ihr das? Das ist für mich eine völlig andere Motivation als früher. Und das ist eine völlig andere Haltung. Und das hat was mit Reife zu tun. Ja, mit Entwicklung zu tun. Und Freunde, für mich ist das besser. Ja, ich liebe es. mir das immer wieder selber zu sagen und zu sagen, danke Gott, dass du mich als dein Meisterstück gemacht hast. Ich liebe das, weil das meine Haltung verändert, weil das meine, mich unabhängiger macht von der Meinung von außen. Ja, sondern ich kann einfach sagen, dass du mir das zusprichst, das ist mein Ein und Alles. Ja, wie wir es gestern auch hatten, in deiner Gegenwart zu sein. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle und ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Zu sagen, das Wichtigste in meinem Leben ist jetzt, Herr, ich möchte in deiner Gegenwart sein. Ja, ich möchte bei dir sein. Ich möchte dich erleben. Ich möchte dich spüren. Und ich, egal wie die Umstände sind, das ist mir das Wichtigste geworden. Das ist eine andere Haltung. Ja, und es lebt sich anders als früher. Das heißt nicht, dass alle Probleme weg sind. Ich glaube, dass manchmal heißt es, dass wir lernen müssen, einfach Teilhaber der Leiden Christi zu sein. Christus hat sein Leben ja gegeben und er hat gebetet, Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber es war nicht der Fall. Und deswegen hat er es angenommen. Und das ist manchmal in unserem Leben auch so. Und manchmal nimmt Gott Dinge weg. Und ich kann wieder befreit aufatmen. Die letzte Phase, ich bin ganz im Willen Gottes. Das ist eigentlich so die schönste Phase. Und das ist auch etwas, was zum Beispiel Josef im Alten Testament erlebt hat. Ja, dass er hat ja erlebt, wie seine Brüder, also wie er als arroganter Teenager seine Brüder so provoziert hatten, dass die ihn quasi in den Brunnen geworfen haben. Eigentlich wollten sie ihn töten, haben sie dann aber nicht gemacht und nach Ägypten verkauft haben. Und dann hat er in diesen Gefängnisphasen ganz viel Ungerechtigkeit erlebt. Aber das war notwendig, dass sein Charakter reif wurde. Ja, dieser arrogante Teenager Josef, der seine Brüder provoziert hat und sich als Lieblings bei seinem Vater eingeschlichen hat, das war nicht der Mann, den Gott gebrauchen konnte. Sondern durch diese ganzen verkauft werden, Knast, eingesetzt werden bei Potiphar, wieder diese Versuchung mit der Frau, wieder Knast. Diese ganzen Phasen waren wichtig, dass er am Ende sagen konnte, er hat gesagt, ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er hat am Ende seines Lebens seinen Brüdern vergeben können, die ihm so viel Schreckliches angetan hat und konnte zu diesem Satz kommen, ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Das ist für mich eine Aussage eines gereiften Menschen. Ja, und das wünsche ich mir. Und das wünsche ich mir für euch, für mich selber. Und ich frage dich einfach jetzt am Ende, wo bist du in deiner geistlichen Reise? Bist du ein geistliches Kind? Geistliche Kinder müssen immer versorgt werden. Ja, da übernehmen andere die Verantwortung für ihr geistliches Leben. Bei geistlichen Erwachsenen, die haben schon gelernt, für sich selber zu sorgen. Und nicht die Verantwortung an andere zu schieben, auch nicht an die Gemeinde abzuschieben. Aber eigentlich ist mein Wunsch, dass wir geistliche Eltern werden, ja, die sich selber durch diese Prozesse selber gelernt haben, aus der Gegenwart Gottes zu leben, die in der Gegenwart Gottes leben, die einfach Freude daran haben und dann sich um andere kümmern können. Die Frage ist, wo stehst du auf dieser geistlichen Reise? Warum ist mir das so wichtig? Weil wir gestern gesagt haben, Jüngerschaft ist eine Reise, die ein Leben lang andauert und die wir gemeinsam, wo wir gemeinsam unterwegs sind auf dieser Reise. Und das ist eigentlich der Auftrag von Gemeinde, dass wir gemeinsam auf dieser Reise ein Leben lang unterwegs sind. Und ich als 62-Jähriger weiß noch genau, welche Punkte ich von Gott her noch verändern lassen möchte. Ich freue mich einfach drauf, dass ich mit 70 reifer bin als mit 62. Ja, und wenn du 20 bist, sage ich herzlichen Glückwunsch. Du hast noch viel Zeit, dass Gott dich in diese Frau oder in den Mann verändern kann, den er gerne in dir sehen würde. Lass dir Zeit, aber geh jeden Schritt behutsam. Wir haben gestern über einige Dinge gesprochen. Ich habe auch einen sogenannten Gesundheitscheck, einen geistlichen Gesundheitscheck verteilt. Wer den gerne haben will, ich habe Günther heute Morgen noch ein paar gegeben, um einfach dir zu helfen, wo stehe ich und was sind die nächsten Schritte auf dieser geistlichen Reise. Ich würde gerne eine Minute Stille machen, wo ihr für euch mal einfach einsortieren könnt. Ich weiß, das ist immer schwierig, sich selber einzusortieren. Ja. Deswegen ist es super, betet und die Funktion des Heiligen Geistes ist, dass er dir das jetzt zeigen soll. Wo stehst du auf dieser geistlichen Reise? Danke, Herr, dass du ein gutes Ziel mit uns hast. Du möchtest, dass wir wirklich zu geistlich reifen Christen werden. Und ich bete jetzt für jeden hier im Raum, dass du dich ihm zeigst, ihm offenbarst, ihm ja, eine Motivation ins Herz gibst, dass diese Reise noch nicht zu Ende ist, sondern dass er sich auf diese Reise weiter einlässt. Und ich bete, dass du ja, zeigst, was die nächsten Schritte sind. Und ich bete, dass du jedem Geschwister zur Seite gibst, die ihn anfeuern, die ihn unterstützen, die ihm helfen, in dieser Reise nicht aufzugeben, sondern weiterzugehen. Danke, dass du mit uns bist. Amen.